Ja, ich habe große Freude, wieder hier vorne zu stehen. Und bitte mal um die erste Folie. Dann kann ich von hier aus weiterklicken, glaube ich. So, zack. Jawohl, genau. Ja, ich möchte euch heute mit hineinnehmen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 3 Wochen habe ich ja schon mal das Vergnügen gehabt, und das meine ich tatsächlich so, hier vorne zu sein. Und da haben wir über Aufbruch, über Neubeginn, über Umkehr gesprochen. So 3 Verse haben uns da begleitet, die waren ganz elementar, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, ein Leben wirklich mit Jesus zu leben. Einer davon hieß zum Beispiel, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Dass wir aufhören, ich sag's mal ein bisschen salopp, rumzueiern. Sondern dass wir uns bewusst werden, dass unser Christsein mehr zu bieten hat, als einfach nur sonntags mal für 2 Stunden hier in die Auerstraße zu gehen und dann machen wir wieder unser Ding. Das ist nicht Gottesdienst. Als wir damals, vor einigen Jahren, sind wir ja als Familie erst hier hingekommen, vor 5 etwa. 5 Jahre ist jetzt her, dass wir als Familie irgendwann hier in der Tür standen. Und die Zeit davor, bevor wir hier das erste Mal aufkreuzten, da sind wir durch verschiedene Gemeinden getingelt. Wir sind vorher 20 Jahre in einer anderen Gemeinde gewesen und die Umstände haben uns dazu veranlasst, in Frieden diese Gemeinde zu verlassen, in Freundschaft, und mussten uns jetzt eine andere suchen. Und dann haben wir ringsrum in unserer Familie, ich weiß nicht, ob ihr die Formulierung kennt, wenn einer sagt, ich kriege das arme Tier. Das heißt so wie, ich kriege die Krise, ich weiß nicht mehr weiter. Ja? Und das ging bei uns durch die Familie so reihrum, weil wir keinen festen Bezugspunkt hatten. Weil wir keine Gemeinde hatten, wo wir sagen würden, das ist jetzt mein Zuhause. Also wir tingelten so rum. Und bei der Gelegenheit ist mir dann damals in den Sinn gekommen, keine wahnsinnige Weisheit, aber eine, die hieß, die Woche hat 7 Tage und nicht nur einen Sonntag. Also Gottesdienst spielt sich praktisch ja auch von Montag bis Samstag ab. Vielleicht nicht unbedingt in einem Raum, aber in dir als Christ. Darauf will ich heute so ein bisschen zu sprechen kommen. Und deswegen habe ich auch diese Verse hier ausgewählt, die ich mit euch lesen möchte. Zack. Okay. Dann lese ich ihn vom Zettel ab. Aus dem Römerbrief habe ich euch einige Verse mitgebracht, ab Vers 1, da heißt es, Kapitel 12, ab Vers 1, und ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Also ihr müsst diese Verse jetzt echt Wort für Wort mal so ein bisschen einatmen, um zu verstehen, was da echt gemeint ist. Ja? Die einzig angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, sagt der Paulus. Und jetzt kommt ein 2. Satz, der ist genauso wichtig. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Im Grunde genommen ist das so eine Art Baukasten, was wir da haben. Henry Ford, ich habe mal so einen Satz von ihm neulich gelesen, das ist ja der Mann, der quasi diese Thin Lizzy, dieses erste Auto damals in Amerika gebaut hat, oder beziehungsweise er war derjenige, der die Fließbandproduktion erfunden hat, ganz wichtiger Mensch damals, hat auch seine Schattenseiten gehabt, dieser Mann. Aber er hat einen Satz gesagt, und den finde ich interessant, der sagte, wer immer tut, was er schon kann, wird immer bleiben, was er schon ist. Dankeschön, ich habe vergessen weiter zu klicken, genau. Wer immer tut, was er schon kann, wird immer bleiben, was er schon ist. Wann hast du deinen letzten Kopfstand gemacht? Ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, ja, meiner übrigens auch. Im Alter, glaube ich, haut das auch nicht mehr ganz so hin und vielleicht ist es sogar nicht ganz ungefährlich. Aber es ist ja nur ein Synonym dafür, dieser Kopfstand, dass man einfach mal den Blick ändert und mal so ein bisschen für sich seine Welt auf den Kopf stellt. Und wenn die Welt sich nicht auf den Kopf stellen will, ja, dann mache ich es halt. Wer immer tut, was er schon kann, so rum, wird immer bleiben, was er schon ist. Welche Antwort würdest du für dich formulieren, wenn jetzt Jesus heute Morgen, nur mal jetzt hypothetisch, ne, das sind ja immer solche Fragen, die kann man nicht richtig und nicht falsch beantworten, aber ich stelle sie trotzdem. Wenn jetzt die Tür aufgeht, Jesus kommt hier rein und ich hoffe, er ist schon hier drin und stellt sich vor dich hin und sagt, sag mal, was ist eigentlich deine angemessene Antwort auf mein Erbarmen? Was wäre dann deine Antwort? Ich will sie jetzt nicht hören, die musst du dir selber geben. Ich möchte stattdessen ein Losungsblättchen von vor ein paar Jahren vorlesen, vom 31. März 2005. Und da ist eine kleine Geschichte drauf und die möchte ich euch eben vorlesen. Vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Er war Reichsgraf, jung, überaus vermögend und intelligent. Und jeder hätte ihm eine großartige Diplomatenlaufbahn vorausgesagt, als er auf der Reise von Paris in Düsseldorf einer Galerie besuchte und dort ein Bild von dem gekreuzigten Christus sah. Darunter stand der Satz: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Diese Frage, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kriege gerade Gänsehaut, diese Frage ging ihm durch und durch und ließ Nikolaus Graf von Zinzendorf nicht wieder los. Er gab seine Karriere dran, nahm stattdessen in Böhmen verfolgte Gläubige auf mit seinen Gütern. Mit ihnen gründete er Herrnhut. Die daraus entstandene Herrnhuter Brüdergemeinde gibt es bis heute noch und ist durch ihr Losungsbuch, lese ich gerade, weltweit bekannt. Auch die gesamte Missionsgeschichte der Neuzeit ist von dort ausgegangen. Herrnhuter Missionare gab es bereits in vielen Teilen der Erde, als niemand sonst an so etwas dachte. Wir alle haben schon Bilder von dem gekreuzigten Christus gesehen. Welche Reaktionen haben sie bei dir ausgelöst? Gar keine? Oder haben wir uns davon abgewendet, weil wir meinen, heutzutage dürfe man uns nicht mehr mit solch schrecklichen Anblicken kommen? Im Kino und am Computer kann es ruhig scheußlich zugehen, aber ansonsten, da sind wir bitteschön Ästheten. Wir sollten uns fragen, was Gott von uns hält, wenn wir das Opfer seines Sohnes so vielleicht geringschätzig behandeln. Dass er für unerlässlich hielt, weil er weiß, wie traurig es in Wirklichkeit um uns bestellt ist. Und dass es gar keine andere Rettung für uns gibt. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Ist natürlich auch ein bisschen provozierend, diese Frage, gebe ich ja zu, aber man muss ja mit Provokationen auch umzugehen wissen und sich auch ein Stück herausfordern lassen. Ich habe den Text von vorhin noch mal ein bisschen anders dargestellt und ich habe euch den Begriff des Gottesdienstes ein bisschen hervorgehoben. In dem zweiten Teil seht ihr es in Gelb. Dieses verändert werden heißt eigentlich verwandelt werden. Eigentlich heißt da steht tatsächlich, ich kann überhaupt kein Griechisch, ne? Aber wenn ich den griechischen Text versuche zu lesen, ich habe in meinem Studium irgendwann mal griechische Buchstaben gelernt. Ich glaube, jeder, der ein bisschen mit Physik unterwegs ist, der kann dann auch tatsächlich irgendwann das griechische Alphabet. Das hilft ungemein, weil man dann tatsächlich die griechischen Buchstaben, wie so ein Erstklässler, versucht man dann die Buchstaben aneinander zu reihen und dann ergibt sich tatsächlich ein Wort. Und in dem Fall steht da Metamorpho. Und das wiederum hast du vielleicht auch vor Jahren oder vor nicht so vielen Jahren im Biologieunterricht mal gelernt. Die Metamorphose. Die Metamorphose. Gott will also etwas verwandeln. Und Gott schenkt dir dazu so eine Art, ja, Werkzeugkasten ist übertrieben, aber er gibt uns einige Werkzeuge. Ein paar davon haben wir ja vorhin gelesen, dass wir prüfen können, steht da, was der Wille Gottes ist, ob der vollkommen ist, ob es gut ist, ob es wirklich in Gottes Sinne auch sich abspielt. Ja, und Dinge zu prüfen oder zu herauszufinden, da, ich meine, Werkzeug ist ja nicht nur ein Männerding, ne? Aber dann hast du ein Maßband, um etwas auszumessen. Oder eine Schieblehre, die habe ich in meiner Ausbildung damals benutzt, um irgendwelche dicken, was weiß ich, von irgendwelchen Stahlteilen oder so herauszufinden. Oder sowas hier ist auch ein Werkzeug, ist zugegebenerweise die etwas grobe Fassung, aber es ist ein Schraubendreher, mit dem kann man auch Schrauben drehen, deswegen heißt es so. Und je größer das Werkzeug, Ich wollte eigentlich noch die Roswitha bitten, mir noch so aus unten aus der Schreinerei noch so ein richtiges hier hochzubringen oder mir, dass ich es mir holen kann. Habe ich aber vergessen, ging einfach nicht. So eins mit Motorgeräuschen, so richtig was Dolles, ja. Damit wir einfach wissen, was Werkzeuge sind. Das ist ja nicht nur so ein Männerding. Es gehen ja nicht nur Männer in den Baumarkt und staunen vor den Teilen, die da ausgestellt sind. Hier geht es ja um geistliche Wahrheiten. Gott gibt uns Werkzeuge. Und ich war damals Auszubildender in Duisburg im großen Stahlwerk. Und da lernte ich schon recht schnell eine gewisse Hackordnung. Habt ihr in eurer Ausbildung vielleicht auch gelernt. Ich habe gelernt, die Auszubildenden, die bekamen so einen orangefarbenen, so einen quietschorangefarbenen, Arbeitsanzug. Sah aus wie so Müllmänner. Und die nächstgrößere Stufe waren dann grüne, also dunkelgrüne Arbeitsanzüge. Da wusstest du genau, aha, der ist kein Auszubildender mehr, aber der ist auch noch kein Meister, weil die Meister, die hatten dann graue Arbeitsanzüge. So doof muss man sein. Da werden also quasi anhand von Arbeitsanzugfarben wurden Hierarchien mehr oder weniger dargestellt. Und unser Meister in der Lehrwerkstatt, der hatte natürlich einen grauen Arbeitsanzug an, klar, er war ja Meister. Und der hat uns beigebracht, du bist erst dann wichtig, wenn du nur noch den kleinen Schraubendreher benutzen darfst. Also ich bin Elektriker von Hause aus, ich habe es irgendwann mal gelernt. Und er sagte dann, wenn ihr dann später, wenn ihr ausgelernt habt, jetzt habe ich leider keine Brusttasche mehr hier, wenn ihr dann da oben eure drei kleinen Schrauben, waren immer sein Satz, das habe ich immer noch im Ohr, wenn ihr eure drei kleinen Schraubendreher da oben drin habt, dann habt ihr das geschafft. Aber so geht das bei Jesus nicht. Bei Gott gibt's jetzt nicht die Version, okay, Werkzeug habe ich dabei, ich kann damit umgehen, bin fertig, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Du bist immer 24/7 in der Herausforderung, mit Jesus zu leben und mit deinen Werkzeugen, die Gott dir gibt, zu prüfen, ist das, was ich tue, Gottes Wille? Hat er Freude daran, was ich tue? Das sind ja die vier Fragen, an denen kannst du im Prinzip messen, ist der Weg, den ich jetzt gerade beschreite, wirklich sinnvoll? Manchmal tun wir uns ja schwer, zu ermitteln, muss ich jetzt diesen oder jenen Weg gehen. Und dann kannst du dir diese vier Fragen stellen, indem du herausfindest, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind also die vier Gradmesser. Und wenn du überall ein Häkchen hintermachen kannst, dann weißt du Bescheid, alles ist gut. Und wenn an einem eins fehlt, vielleicht nochmal nachdenken, nochmal fragen, nochmal eine Runde beten auf zwei, vielleicht ergibt sich dann da tatsächlich dann die Lösung. Ja, Metamorphose war quasi der letzte Satz. Um die soll es gehen. Und das sind diese kleinen hässlichen Biester, die ihr da seht, diese Raupen. Und da gibt's ja Leute, ich gehöre da auch zu, ich mag jetzt nicht so diese vielfüßigen Tiere. Also wenn die mehr als sechs Beine haben, dann bin ich da ein bisschen fies vor. Spinnen gehören da auch zu. Teile meiner Familie haben diese Phobie, in Anführungsstrichen, gelernt, geerbt, so wollte ich sagen. Aber diese kleinen hässlichen, also hässlich sind sie jetzt auch nicht, aber die sind auch keine Schönheiten. Also wenn die jetzt hier über deinen Sitz klettern würden, dann hättest du da auch wenig Spaß dran. Aber wenn der dann da wäre, dann wäre es schon wieder was anderes. Denn die Raupen, die wir gerade gesehen haben, ist die Vorstufe dieses Schmetterlings. Also aus, ich sag's jetzt mal ein bisschen einfach dargestellt, aus hässlich mach schön. Aus klein mach groß. Aus dem, was nicht fliegen konnte, wird was Fliegendes gemacht. Und Gott, und das ist das Besondere daran, die Basis dieser Verwandlung, und Gott spricht ja mit Metamorphose auf dich gemünzt, dass du verändert wirst. Also bitte nicht vergessen, wir haben ja jetzt keinen Bio-Unterricht. Diese Verwandlung dafür benutzt, oder er hat als Basis immer, dass er etwas Neues aus Vorhandenem schafft. Also Gott macht jetzt nicht mit dir irgendwie, dass dir noch der dritte Arm wächst oder andere Organe, sondern mit dir, der du bist. Du wirst verändert mit dem, was du schon hast, mit all deinen Talenten, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Möglichkeiten, um sie vor Gott in rechter Weise, nämlich nach diesen vier Prüfkriterien von vorhin, einzusetzen. Und alles das ist dann die angemessene Antwort darauf, dass Gott sein Erbarmen über dich gezeigt hat. So stark, oder? Die kennt ihr auch, Kaulquappe. Ja, die sind ja dann manchmal so im Frühjahr, oder ich weiß gar nicht, wann die so richtig aktiv werden, zu Hunderten in irgendwelchen Teichen drin. Die kann man ja mit der Hand, kann man die ja rausholen, dann hat man gleich so ein paar und packt die ins Glas. Die Kinder haben immer Spaß dran, wenn sie ein paar Kaulquappen gefangen haben, bis die dann rausfinden, dass da Frösche raus werden. Aber ein Frosch, den habe ich jetzt mal mitgebracht, also nicht ich, den Frosch, sondern ein Bild, der könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ja, das ist jetzt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich finde es gerade nicht. Ach doch, doch, genau, das ist der Rotaugenlaubfrosch. Den gibt es übrigens nicht in Deutschland, aber der sieht doch stark aus, oder? Der sieht aus wie angemalt, genau, als wollte er angeben, ne? Als wollte er sagen, guck mal, es gibt auch hübsche Frösche. Ne, die müssen nicht alle hässlich sein. Ne, ich kann ein bisschen Farbkleckse habe ich schon. Ja, und so ist Gott auch, diese Vielfalt, die in Gottes Schöpfung ist. Ja, er hätte ja auch sagen können, ich mache einen Frosch und dann mache ich einen Schmetterling und Muster ist immer gleich. Nee, hat er aber nicht. Ganz verschiedene. Und so sitzt auch ihr, sitzen wir, ich schließe mich damit ein, ja auch hier und sind ganz unterschiedlich. Und er möchte dich aus der Reserve locken und möchte dir Werkzeuge geben, damit du diesem Anspruch, den Gott an dich stellt, gerecht wirst. Dass du eine angemessene Antwort darauf findest. Aber oft funktioniert das nicht. Und jetzt möchte ich einen kleinen Einschub machen und möchte euch einen weiteren kleinen, na, ich nenne es mal Werkzeugkasten, dich brauche ich jetzt, einen kleinen Werkzeugkasten vorstellen. Und ich habe dazu eine Assistentin mitgebracht. Meine liebe Johanna, die jetzt nach vorne kommt und die jetzt ganz selbstständig, ohne dass wir da noch Dialog, stell dich mal hier hin, da kann man dich kurz sehen, bitte. Ja, lasst euch überraschen, was wir jetzt machen. Wir werden, du kannst schon anfangen. Die Johanna hat sich freundlicherweise bereit erklärt, heute mit mir hier auf der Bühne einen Teil der Predigt mitzugestalten und sie wird jetzt still und heimlich, ihr dürft auch gerne und sollt sogar da hinschauen, was die Johanna macht, wird sie sich jetzt hier umkleiden. Auch eine Form der Verwandlung, eine Form der Metamorphose, wenn man so will. Diese Verwandlung hat allerdings jetzt einen besonderen Aspekt. Fang ruhig an. Weil es hier um etwas mehr geht, als nur um ein Wesen, sondern es geht darum, etwas anzuziehen. Und ich möchte euch dazu ein paar Verse vorlesen, die wir im Epheserbrief finden. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Während ich lese, macht die Johanna einfach weiter und ihr werdet relativ schnell, wenn ihr es sowieso nicht schon verstanden habt, werdet ihr recht schnell merken, worauf ich hinaus will. Nur noch ein letztes, sagt Paulus hier den Ephesern. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Die Johanna legt hier gerade die Waffenrüstung an, die jetzt kommt. Deshalb greift zu allen Waffen, / Werkzeugen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Das ist die Hose hier, die Latzhose. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, die Jacke. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu bereiten, die Stiefel. Zusätzlich zu alledem ergreift das Schild des Glaubens, das sind die Handschuhe, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und zu alledem greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, und dieses Schwert ist das Wort Gottes. Bitte einen kleinen Applaus für meine Johanna. Bleib noch ein bisschen hier, bitte. Ja, ihr habt jetzt nochmal in der Kurzfassung die Zusammenführung, was denn jetzt die einzelnen Teile sind. Jetzt schmunzeln wir darüber. Komm ein bisschen näher. Oder nee, mach mal anders. So geht's einfacher. Wir schmunzeln darüber, dass die Johanna jetzt hier sich eine Feuerwehruniform angezogen hat. Das ist übrigens meine. Deswegen darf sie die auch tragen, weil der Helmrich draufsteht. Das ist ja das Schöne. Ja, auch hier vorne am Helm steht Helmrich. Helmrich ist auch ein schönes Wortspiel, ja. Und das ist die geistliche Waffenrüstung, die du auch hast. unser Gebet. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass dein Gebet dieser Waffenrüstung gleichkommt, wenn wir von dem Gürtel der Wahrheit reden, dass du wahr bist mit dem, was du sagst, dass du nicht trügerisch bist, auch im Gebet, dass du die Dinge wahr annimmst, die Gott dir auch sagt, dass du den Brustpanzer der Gerechtigkeit hast. Wie oft geht dir die Gerechtigkeit abhanden? Dass du ungerecht bist bei der Steuererklärung, ja, so ein kleines bisschen tricksen oder den Rabatt dann doch noch ein bisschen ausdehnen, keine Ahnung, such dir was aus. Wo ist die Gerechtigkeit in dir? Wo lebst du da so ein bisschen über der Grenze? Das Schuhwerk des Evangeliums oder das Schuhwerk des Friedens, ohne Frieden, also wir können noch so schicke Schuhe anhaben, aber wenn wir keinen Frieden versprühen, wenn du keinen Frieden versprühst, weil du Groll in dir trägst, weil du Ungerechtigkeit in dir spürst, weil du dich sonst wie unzufrieden, dann bringt alles das hier überhaupt gar nichts mehr. Das Schild des Glaubens, jetzt hatte Johanna die Handschuhe dafür, weil mir nichts anderes Analoges einfiel. Der Soldat damals, auf den ja hier der Paulus Bezug nimmt, der hatte ein Schild, der war körpergroß. Der war also wirklich so groß wie der Mann selber, hinter dem er sich verstecken konnte. So Dinge haben wir aber bei der Feuerwehr nicht, deswegen musste ich hier ein Stück improvisieren. Der Helm der Rettung, dieser hier, der ist hart, merkt ihr? Da kann ich ruhig mal draufhauen. Ich kann auch mache ich nicht. Aber wie oft geht dir der Gedanke verloren, dass du in Jesus geborgen bist, wenn die Nöte zu groß sind, wenn die Anfechtung zu groß werden, wenn die Lebensumstände keinen Spaß machen, wenn du durch das tiefe Tal gehst, dann ist der Helm der Rettung entscheidend. Ja, und dann schließlich das Schwert des Glaubens, halt's mal hoch. Ohne die Bibel bist du aufgeschmissen, weil da steht alles drin, was du wissen musst. Ist überhaupt erstaunlich für mich, dass Gott uns in diesem Buch alles mitgeteilt hat. Sekunde. Alles mitgeteilt hat, was wir wissen müssen. Da gibt es nicht noch ein Band 2 oder eine Folge 5, sondern in der Bibel ist alles drin, was du wissen musst. Meine Kollegen und ich, wir ziehen diese Klamotten an. Wenn ich Dienst habe, und das ist jetzt kommenden Dienstag wieder der Fall, dann habe ich genau diese Kleidung an. Keiner meiner Kollegen käme auf die Schnapsidee, ohne diese Kleidung Dienst zu tun. Und das wäre auch eine sehr schlechte Idee, weil wenn ich das sehen würde, dann hätten wir zwei anschließend ein interessantes Gespräch. Weil der darf das ja nicht. Er bringt sich ja in Gefahr. Versteht ihr? Wenn jetzt, nimm mal den Helm bitte ab. Wenn der Helm des Heils fehlt, dann fehlt ein ganz elementares Teil. Wenn ich nämlich jetzt, ne, mache ich aber nicht. Ich könnte jetzt mit dem Schraubendreher, mache ich aber nicht. Er hört sich auch anders an, garantiert. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Du hast von Gott, Dankeschön, kannst alles wieder ausziehen. Du hast von Gott diese Waffenrüstung bekommen. Das steht dort. Wir haben es in der Bibel niedergeschrieben. Und da steht ja nicht, die ist dir gegeben, diese Waffenrüstung, damit die bei dir zu Hause im Koffer liegt oder im Schrank hängt oder, keine Ahnung, oder du die verschenkst oder zu klein wäscht oder ich weiß nicht. Versteht ihr, was ich meine? Du hast eine Waffenrüstung bekommen mit dem einzigen Grund, dass du sie anziehst. Es steht in Vers 14, stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Und da steht zuvor, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte der Bosheit, die geistlichen Mächte der Bosheit. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Und diese Waffenrüstung ist dir gegeben. Die Ausrüstung, die Johanna jetzt einpackt, so wie sie hier liegt, die kostet etwa 1.800 Euro. Und die hat jeder Feuerwehrkollege. Da kommt noch ein bisschen was drauf, also das ist jetzt nicht alles dabei. Diese Summe wird für jeden Kollegen ausgegeben. Ja, ich habe es gemerkt. Ja, danke schön. Wenn man den Preis nennt, dann wird einem plötzlich bewusst, hui, kann ich ja gar nicht bei H&M kaufen. ist ja ein Spezialausrüster, ist ja Spezialkleidung, weil die muss ja wirklich was aushalten. So eine Feuerwehrkleidung, da gehen die Kollegen ins Feuer mit, in den Kellerbrand. Das ist deren letzter Schutz, bevor die sehr unangenehmen Folgen eines Brandes auf den Körper einwirken können. Versteht ihr jetzt? Die Waffenrüstung, die du hast, ist genau das Gleiche. Und wir nutzen sie nicht, weil wir fatalerweise denken, brauche ich nicht. Ja gut, okay, zur Not könnte ich auch beten. Oder wenn meine Frau dann schon mal sagt, wenn ich irgendeine Frage habe über dies und jenes, dann sagt sie schon mal, und hast du schon gebetet? Oh, ja klar, beten könnte ich auch. Da kommt man nicht gleich drauf, versteht ihr? Diese frommen Vokabeln, die sind manchmal so, die machen so den Eindruck des Weltfremden, aber sind sie gar nicht, weil sie so wichtig sind. Du hast eine Waffenrüstung im Schrank. Leg sie um. Richtet euch also nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Und dann steht da, lernt in einer neuen Weise zu denken. Darauf kommt es an. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss, beziehungsweise zum Ende, nochmal einen anderen Bibelvers mit auftragen. Den finden wir im 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 4 und 5. Da wird nochmal dargestellt, um was es denn geht, wenn wir von Kämpfen sprechen, wenn wir von den Dingen reden, die uns stören. Da heißt es, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt. Sie sind aber Waffen mit durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Jetzt wird feindliche Festung wird jetzt erklärt. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Die Festung, gegen die du mit deiner Waffenrüstung auch ankämpfst, sind Gedankengebäude. Die können so groß werden, diese Gedankengebäude, dass sie den Blick verstellen auf Gottes Erbarmen. Die können dir den Blick verstellen auf Gottes Hilfe. Und dann muss da eine Abrissbirne hin. Dann muss dieses Gebäude weg. Und das geht auch nur, weil es ein geistliches Gebäude ist mit geistlichen Methoden, logisch. Und dafür hat Gott dir diesen Werkzeugkasten, diese Waffenrüstung, diese Möglichkeiten des Gebetes geschenkt. Gott meint es gut mit dir. Und er gibt uns die richtigen Werkzeuge oder in Analogie die richtige Schutzkleidung. An dir liegt es, sie zu nutzen. Bleibt sie liegen? Verstaubt sie? Weißt du schon gar nicht mehr, wo sie liegt? Weißt du den Nutzen nicht? Ich glaube, du weißt schon, wofür sie da ist. Pack sie aus und zieh sie jeden Morgen neu an. Jeden Morgen. Alles anziehen. Ist natürlich ein bisschen ungelenk. Man sieht auch ein bisschen doof aus. Ja, klar. Ich gehe so auch nicht einkaufen. Logisch. Aber sie dient mir als geistliche Waffenrüstung, als meine Ummantelung, um mich vor Angriffen zu schützen, die mich nerven. Wie viele Männer sind in der Pornofalle drin und kommen da nicht raus? Wie viele Menschen sind so anti auf geistliche Ansprüche und geistliche Wahrheiten, weil sie in ihrer Vergangenheit Dinge erlebt haben, wo sie zu sehr damit konfrontiert wurde, wo man mit ihnen ja fast schon Missbrauch betrieben hat, Geistlichen. Dafür ist die Waffenrüstung da. Die ist wirklich pragmatisch, die ist gut, die passt dir auch. Die ist maßgeschneidert. Die ich habe, gab es wirklich eine Anprobe, kein Witz. Ich habe meine Kleidung bekommen, nachdem ich eine Anprobe hatte. Die ist tatsächlich eine Maßanfertigung, gut, in Grenzen. Es gibt noch so ein paar, die haben ähnliche Figur wie ich. Die werden dann im Bund, also im Komplettpaket bestellt. Aber ich habe hier nicht die XXL-Version. Da würde ich nämlich drin absaufen. Also habe ich irgendeine andere, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Größe, die mir dann eben passt. Ich möchte zusammenfassen. Drei Verse, wie beim letzten Mal auch. Ich glaube, das bewährt sich. Das sind so kleine Häppchen, die ihr euch merken könnt, die ihr euch vielleicht aufschreibt, weil sie für mich, für euch, für uns so enorm wichtig sind. Richte dich nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Lass dir nichts erklären, wie die Welt funktioniert. Das ist alles Pappalapapp. Bleib du bei Jesus. Das tat ich für dich, Was tust du für mich, war die Eingangsfrage, die Zinzendorf auf seine Art und Weise beantwortet hat. Der zweite Vers, Epheser 6, Vers 13. Deshalb ergreift zu allen Waffen, die für euch Gott bereithält, eben. Jetzt kommt's. Die ganzen Kleidungsstücke, die Waffenrüstung, die wir hier gerade gesehen haben, dass du sie anziehst. Und zum guten Schluss, 2. Korinther 10. Mit diesen Waffen sind wir in der Lage, eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz zu bringen. Das ist Gottesdienst. Das ist der wahre Gottesdienst, der sich nicht auf den Sonntag reduziert, sondern der geht auch schon nachher, wenn wir hier rausgehen, weiter und er endet praktisch nie, bei Licht betrachtet. Dazu lade ich euch ein, uns, ich schließe mich da wirklich mit ein, nicht missverstehen. Ich muss mir morgens auch vor Augen führen, dass ich eine Waffenrüstung brauche. Und viel zu häufig lasse ich irgendein Kleidungsstück liegen. Ja, dann macht man eine schmerzhafte Erfahrung, dann zieht man es dann an. Das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben wollte. Wie wichtig es ist, dass wir eine Waffenrüstung anziehen, mit der wir im Gebet bestehen können. Wie wichtig ist dir Gebet? Lass uns zusammen beten jetzt. Ich mache den Abschluss.